Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Oft ist so der erste Satz, wow, seid ihr mutig? Und ja, bestimmt gehört da auch eine Portion Mut dazu. Aber es zeigt irgendwo auch, dass ganz normale Menschen einfach viel mehr tun können, als wir alle denken. Wir haben alle so viel mehr Macht, als wir alle denken.
Dieser Zusammenhalt und dieses Zwischenmenschliche gemeinsam etwas zu erschaffen, das ist, glaube ich, das, was mich bis heute hier hält.
Ich empfinde das als Schenken und ich bekomme ja auch viel zurück. Es haben sich schon teilweise auch kleine Freundschaften und so weiter entwickelt.
Da will keiner eine Anfahrt bezahlt haben, wollen wir alle kein Geld haben. Wir wollen einfach nur machen, helfen, fertig.
Das kleine Theater in meinem Kiez, an dem ich täglich vorbeilaufe, ist komplett ehrenamtlich geführt seit Jahrzehnten. Das war mir nie aufgefallen. Die Suchhunde, die wir manchmal in der Tagesschau sehen, wenn ein Kind seit Tagen in einem Wald vermisst wird, werden von Ehrenamtlichen geführt. Vieles wäre in unserer Gesellschaft nicht möglich ohne den unermüdlichen Einsatz von Menschen, die sich freiwillig engagieren. Unentgeltlich in ihrer Freizeit. Sie sind einfach da und tun Gutes. Machen statt meckern. Was passiert, wenn alle mit anpacken? Das ist der Titel der diesjährigen Denkfabrik, dem Publikumsprojekt von Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal greift dieses Motto auf und hat Ehrenamtliche begleitet bei ihrem gesellschaftlichen Engagement. Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Schmidt. Rettungshundeführerin Katrin Madela ruft ihren Hund Snorre zurück. Er rennt Richtung Landstraße.
Snorre! Hier lang! Komm!
Aber suchen soll er woanders.
Aber woher weiß er denn, dass er jetzt da suchen muss und nicht da?
Ich hab's ihm doch gesagt. Ich hab doch gesagt, dort.
Okay.
Vier Mensch-Hund-Teams üben heute in einem Waldstück bei Deutzen südlich von Leipzig.
Sehr gut, komm!
Es ist kalt, aber das ist egal. Es könnte auch stürmen oder regnen oder schneien. Geübt wird bei jedem Wetter.
Das ist so. Also wir trainieren unter der Woche einmal. Das sind so Minimum 4 Stunden. Und am Wochenende ist es eigentlich ein ganzer Tag, der fast dabei drauf geht.
Jedes Wochenende?
Jedes Wochenende.
Insgesamt gibt es 11 Teams bei der Rettungshundestaffel des Landkreises Leipzig. Katrin Madela ist die Leiterin. Alle tun das ehrenamtlich. Und mit dem Training alleine ist das nicht getan. Denn rund um die Uhr, 24/7, könnte die Polizei sie alarmieren, damit sie Vermisste suchen, in Wäldern, im Gebirge oder auf Industriebrachen. Orientierungslose Senioren, davongelaufene Kinder oder Menschen, die sich das Leben nehmen wollen.
Sie kriegen einen Anruf irgendwann, nachts, tags, egal, von der Polizei. Hier XY ist verschwunden.
Lise Müller ist weg. Und das irgendwo in Sachsen?
Irgendwo in Sachsen.
Irgendwo in Sachsen? Und dann ist es bei uns wie in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche einsatzbereit.
Sie machen ein Blaulichtauto?
Ja, ach, wir haben mehrere Blaulichtautos, genau. Und dann fahren wir irgendwo hin, wo auch immer.
Chemnitz, Feuerswerda, Zwickau.
Wo auch immer, genau. Und dann sind wir dort im Verbund Sächsischer Rettungshunde. Alle Rettungshundestaffeln, anerkannte Rettungshundeorganisation, fahren zusammen in den Einsatz. Egal, Montag früh um 3 aus Görlitz, aus Meißen, aus Pirna, aus Zwickau. Und da will keiner eine Anfahrt bezahlt haben, wollen wir alle kein Geld haben. Wir wollen einfach nur machen, helfen, fertig.
Snorre, hier lang, komm!
Snorre hat mittlerweile gefunden, was er suchen sollte. Snorre kommt aus dem Wald gerannt. Er rennt auf seine Hundeführerin Katrin zu, die Glocke um seinen Hals bimmelt. Er hat sein Halsband im Mund, um anzuzeigen, dass er etwas gefunden hat. Nämlich Uli, die hatte sich im Wald versteckt. Ihr eigener Hund wartet so lange im Einsatzwagen. Die Rettungshunde dieser Staffel verfolgen keine Fährten, sondern durchkämmen systematisch Gebiete, in denen die vermisste Person vermutet wird. Dazu muss das Suchgebiet eng eingegrenzt werden. Wo wird jemand vermutet? Liegen Kleidungsstücke herum? Ein Fahrrad? Je konkreter diese Hinweise sind, desto präziser können die Retter das Suchgebiet bestimmen.
Wir machen auch noch Wasserortung. Das heißt, unsere Hunde sind in Sachsen die einzigen, die vom Boot aus nach Fäulnisgasen von Vermissten suchen können. Also wir fahren mit dem Hund, mit dem Boot übers Wasser und der Hund sagt dort. So. Und das markieren wir jetzt mal mit mehreren Hunden nacheinander und können so sozusagen ein Gebiet für die Taucher eingrenzen.
Also die Leute, die sie finden,
ja,
die sind nicht immer unbedingt lebendig.
Ja, das ist so. Das ist also ein Punkt.
Bei Einsätzen an Land ist die Suche oft ein Wettlauf gegen die Zeit. Gegen Kälte, Dehydrieren oder Selbstverletzungen.
Was ist denn, wenn Sie die Person nicht lebend finden, sondern tot? Was macht das mit einem?
Ich glaube, dass da jeder persönlich anders rangeht. Aber wir stolpern ja nicht einfach so los. Sondern wir werden ja grundsätzlich erstmal, haben wir alle eine Grundausbildung abgeschlossen. Das ist die Theorie. Es ist ja ein Unterschied, ob wir da durchgehen, gezielt, ausgebildet und sagen, okay, ich weiß, ich fühle mich heute in der Lage. Also ich nehme ja einen Einsatz auch nur an, wenn ich weiß, ich könnte das heute mit mir selber vereinbaren, dass ich jemanden finde, der vielleicht nicht mehr am Leben ist. So. Aber wenn ich selber gerade nicht aufgeräumt bin, aus welchen Gründen auch immer, dann fahre ich natürlich nicht in den Einsatz.
Die Rettungshundeführer sind umfangreich ausgebildet. Sie kennen verschiedene Einsatztaktiken, navigieren mit Karte, Kompass und GPS. Sie haben eine Ersthelferausbildung und müssen auch mit Rückschlägen umgehen können. Hundeführerin Anne Fiedler.
Das war ein Einsatz nahe meiner Wohngegend, wo wir viel abgesucht haben und einfach keinen weiteren Anhaltspunkt hatten und damit die Suche beendet war. Und tatsächlich ein oder zwei Tage später wurde die vermisste Person gefunden, eben dort, wo wir nicht gesucht haben, weil es nicht als verdächtiges Gebiet sozusagen in Frage kam. Und ich damit zu kämpfen hatte, weil ich einfach jeden Tag dort vorbeifahre und dachte, hätte ich es sehen können, hätte ich was machen können, aber das lernt man auch damit umzugehen.
Und die Person war nicht mehr im Leben?
Nein.
Hundeführerin Jenny holt ihre Hündin Susa aus dem Einsatzwagen. Ich werde spontan als Übungsperson für die Hunde ausgewählt, soll mich im Wald verstecken. Ich bekomme eine Tupperdose Nassfutter zur Belohnung, wenn Susa mich gefunden hat. Jenny sagt mir genau, was ich machen soll.
Also du musst im Kopf ein bisschen mitzählen, wie oft sie bellt. Die soll ungefähr 20 bis 30 Mal bei dir bellen.
Ja.
Aber noch wichtiger als die Anzahl von Bellen ist, dass sie dich in dem Moment anguckt.
Jenny gibt mir noch zwei Hände voll Fleischwurststückchen für die Jackentasche mit.
Ja. Dabei sagst du die ganze Zeit, du bist so ein toller Hund.
Ja,
du hast es
das
so
kann
fein
ich. Hunde loben kann ich. Das so. Habe ich hier zu Hause geübt.
Und dann hast du ja noch ganz viel Wurst in der Tasche. Und die Wurst, da machst du weiter mit loben und feiern.
Bulli bringt mich tiefer und tiefer in den Wald. Ich kauere hinter einem Baum und warte. Es vergehen 5 Minuten, vielleicht 10. Ich sehe Susa, wie sie 30, 40 Meter vor mir aufgeregt hin und her läuft, dabei immer ein Stück näher kommt. Jetzt hat sie mich entdeckt, läuft auf mich zu, bellt. Ich halte ihr das Futter hin, dann kommt Jenny, Person gefunden, zurück zum Lager.
Also Susa ist ein Hund, die erstmal überlegt und abcheckt, welcher Schritt lohnt sich, wofür. Der wäre jetzt nicht der geborene Rettungshund. Du willst schon einen Hund, der sagt, ich will immer. Und Susa guckt aus dem Fenster und sagt, ah, ist ganz schön kalt heute draußen. Und da musst du sagen, ist egal, du kommst trotzdem mit. Ne? Aber wenn du ihn dir backen könntest, dann würdest du einen Hund haben, der sagt, nachts um 3, super, ich komme, geht los, ich habe den Rucksack schon gepackt.
Um ihre Hunde größtmöglich zu motivieren, üben die Ehrenamtlichen der Rettungshundestaffel mit ihnen mindestens 2-mal die Woche.
Es ist ja schon so, dass du als Kind irgendwann mal ein Wertesystem für dich mitbekommen hast. Und das ist damit vorgesehen, dieses, du hast Freude daran, gemeinsam was zu schaffen. Das ist ja jetzt völlig losgelöst, ob du Rettungshundearbeit machst oder in der Feuerwehr bist oder beim Bärenherz sozusagen todkranke Kinder betreust oder in der Alten, irgendwo. Aber du hast dieses Gefühl von, du machst was Gutes, weil du kriegst ja auch was zurück. Wir machen das ja alle hier, weil wir das Gefühl haben, das ist auch schön und es ist bereichernd.
Fast jeder Platz ist besetzt in diesem Raum der Weimarer Volkshochschule. Ein Dutzend Seniorinnen und Senioren sitzen in Gruppen an Tischen. Es gibt Kaffee und Wasser. Sie haben ihre Mobiltelefone und Laptops mitgebracht, mit deren Technik sie überfordert sind. Die ehrenamtlichen Mediencoaches helfen ihnen, gehen von Tisch zu Tisch und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Rüdiger Schuchert, 80, zeigt mir sein Telefon, ein uraltes Handy.
Ich habe kein internetfähiges Endgerät und bin bei der Bahn als Bahnkunde rausgeflogen. Die werden nicht mehr bedient. Sie brauchen eine E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen bei der Bahn. Und wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben, geht nicht mehr.
Sie haben also auch noch gar keine E-Mail-Adresse?
Ich habe eine jetzt bekommen von einem Laden, aber das habe ich nur aufgeschrieben. Damit kann ich ja nicht arbeiten.
Supermarkt, Bonus-Apps oder WhatsApp, all das brauche er nicht. Aber aufs Bahnfahren möchte er nicht verzichten. Ohne Smartphone geht es also nicht. Monika Brühl, die Leiterin des Senioren-Mediencoachings, bietet Rüdiger Schuchert an, ihn beim Kauf eines neuen Handys zu begleiten. Denn der wüsste gar nicht, wie er es in Betrieb nehmen muss.
Aber das eine andere Karte da reinzumachen und ich stehe auf der Straße und kann nicht telefonieren, erstmal, weil ich es nicht kenne.
Dann sind Sie sozusagen hier gleich vor Ort und legen mit dem Herrn die Karte ein.
Wenn er das Gerät gleich mitbekommt, dann würden wir sagen, wir gehen anschließend zum Beispiel hier in die kleine Pausenzelle in der Volkshochschule und setzen uns da zu zweit für eine Stunde, anderthalb hin, weil da können wir auch ins WLAN, weil wir uns ja wahrscheinlich gleich was runterladen müssen. Wir brauchen das Google-Konto, was entsprechend installiert werden muss. Und dann hätten Sie sozusagen die ersten Schritte und könnten damit erstmal telefonieren.
Vor allem alte Menschen litten in der Corona-Zeit an Einsamkeit. Und in ganz Deutschland entstanden Projekte, um Senioren mit dem Internet vertraut zu machen und ihnen auf diese Weise neue Kommunikationswege zu eröffnen. In Weimar hat das die Bürgerstiftung mit ihrem Projekt Weimars gute Nachbarn in die Hand genommen.
Weimars gute Nachbarn beschäftigen sich ja mit der Betreuung von Seniorinnen und Senioren, nicht im Pflegebereich, sondern im Bereich sozialer Kontakte und Unterstützung und Alleinsein vermeiden. Und daraus hat sich dann ergeben, auch ein Stück weit mit Corona, weil wir festgestellt haben, dass sehr, sehr viele Senioren und Seniorinnen eben auch Bedarfe hatten und sich entsprechend informieren wollen und eben diese neue Technik nutzen wollen.
Monika Brühl war im IT-Bereich tätig. Nach ihrer Pensionierung und ihrem Umzug von Berlin nach Weimar wollte sie sich ehrenamtlich engagieren. So kam sie zu Weimars gute Nachbarn. Nun organisiert sie alle zwei Wochen das Mediencafé für Senioren. Und Monika Brühl merkte schnell, dass sie das alleine gar nicht schaffen kann.
Und nun gibt's uns. Und ich habe inzwischen 20 Mediencoaches ausgebildet, weil alleine ist das nicht zu schaffen.
Eine Seniorin ist mit ihrem Smartphone gekommen und hat sich zu Matthias Assig an den Tisch gesetzt, einer der Mediencoaches, den Monika Brühl ausgebildet hat.
Also ich muss gestehen, dass ich einer der wenigen Verweigerer über lange, lange Zeit bin und mich jetzt erst daran beteilige, weil ich sehe, dass auch ich irgendwann nicht mehr ohne Handy unterwegs sein kann.
Was machen Sie alles mit dem Handy?
Ja, im Moment nur telefonieren und Nachrichten schreiben.
Also WhatsApp, das haben wir vor allen Dingen, weil Ihre Freundin und Familie, viele haben WhatsApp und darüber kann man ja gut kommunizieren, Bilder schicken, sich austauschen. Das ist so der erste Startpunkt. Mal sehen, wie es weitergeht.
Also ich bin ein Anfänger, ganz einfach.
Die Anfragen gehen querbeet. Wie installiere ich eine App? Wie kann ich mit meinen Enkeln im Ausland per Video sprechen? Eine Seniorin hat all ihre SMS nicht geöffnet. Sie will erst die Coaches fragen, ob vielleicht eine betrügerische Nachricht darunter ist.
Die Umstellung beim Fernsehen von SD auf HD bei ARD und den dritten Programmen. Da hatten viele ältere Herrschaften auch ein Problem. Mein Fernseher ist schwarz. So, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Und wie mache ich das jetzt? So, und dann war ich dann auch bei den Damen und Herren in der Wohnung gewesen, weil man das ja nicht hierher bringen kann, das Fernsehen, und habe das denen eingestellt. Und
Sie machen noch Hausbesuche?
Ja, ja. Wenn 1:1 geht auch mit Hausbesuchen, auf jeden Fall. Wer das möchte, da gehe ich auch hin.
Das Medienmentoring in der Volkshochschule zahlt sich aus. Viele Senioren sind schon sehr versiert mit dem Smartphone. Doris Schuster zum Beispiel. Sie ist heute hier, weil sie Schwierigkeiten hatte, die App zu ihrem Englischlernheft auf ihrem Handy zu installieren. Mit ihren Enkeln, die im Ausland leben, kommuniziert sie längst über Videoanrufe, Ihre Freunde kann sie auf diesem Wege allerdings nicht erreichen.
Das ist bei meiner Altersgruppe über 80, dass viele meiner Freunde nicht mehr den Zugang gefunden haben und mir fehlen als Gesprächspartner.
Bei Monika Brühl hat sich unterdessen Volker Feistkorn eingefunden, der mit seinen E-Mail-Adressen durcheinander geraten ist.
Sie haben sich irgendwie in irgendwas nicht einloggen können gerade.
Ja, ich habe mich da nicht einloggen können. Und da habe ich das mit der Laptop-Adresse gemacht. Und das geht aber nicht. Da gibt es eine andere hier von Google auf dem Handy. Da muss man das wieder mit einer anderen Adresse machen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ne? Aber es war ganz interessant. Jetzt kriege ich das so langsam mit, wie das zusammenhängt.
Und wann waren Sie das erste Mal hier?
Letztes Mal.
Was war da Ihr Anliegen?
Ja, ich wollte einfach mal gucken, was es hier so gibt. War ganz neu, das habe ich im Rathauskurier gelesen und habe dann bei den anderen zugehört. Und dann kamen schon erste Fragen, also wie man so ein Foto macht und wie so ein Archiv erstellt, auch eine SMS schreibt, das konnte ich nicht. Mir hat immer einer gesagt, schick mir mal eine SMS und ich wusste das gar nicht. Sag, ich weiß gar nicht, wie das geht, das habe ich hier jetzt auch gelernt.
Seit wann haben Sie denn ein Smartphone?
Das ist schon ein paar Jahre, aber ich habe das nur zum Telefonieren genommen.
Weil Monika Brühl die Weimarer Senioren mit so viel Herz unterstützt, wurde sie vor einigen Wochen zur Thüringer Engagementbotschafterin 2025 ernannt.
Mir bedeutet das sehr viel und es gibt mir auch sehr viel. Also es ist für mich auch keinerlei Belastung, sondern ich empfinde das als Schenken und ich bekomme ja auch viel zurück. Sie haben es ja selber gesehen, die Leute sind ja auch so dankbar und es haben sich schon teilweise auch kleine Freundschaften und so weiter entwickelt und eben zu sehen, wie dieses Miteinander hier auch funktioniert. Und ich denke mal, das passt gut, damit auch Werbung zu machen für unsere heutige Gesellschaft.
Inspiration haben, wo ihr euch trefft?
Ja.
Oder? Ja? Dann ein Ort, an dem eine heiße Luft Fritteusen, die Fahrer und Hotels sind. Logisch, klar.
Oder im Poolbereich.
Eine Hoteltesterin und ein Fan von Heißluftfritteusen. Das sind die Vorgaben auf den Zetteln, die von der letzten Show übrig geblieben sind. Daraus machen eine Laienschauspielerin und ein Laienschauspieler Improvisationstheater.
Guten Tag, kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Wir hätten, alkoholische Getränke ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ansonsten haben wir alles.
Ich würde irgendwas anderes nehmen, was besser schmeckt als das hier.
Ah, Sie sind also kein Fan von frisch gepresstem Orangensaft?
Probe im Tick, im Theater, im Kino in Berlin-Friedrichshain. Hinten ein kleiner Theaterraum, vorne am Eingang eine kleine Bar. Das Tick wird komplett ehrenamtlich betrieben. Bea Beng leitet die Impro-Gruppe, ein gutes Dutzend überwiegend junger Menschen.
Ich glaube, ganz viele kommen zu uns, weil sie Menschen kennenlernen wollen in Berlin. Es sind viele, die hierher ziehen. Und es sind Menschen, die einen Ort suchen, der, es gibt keinen Safe Space, glaube ich, aber der ein bisschen sicherer ist, wo man sich verwirklichen kann, ohne dass man gleich bewertet wird, man sich austauschen kann. Und ich mache es vor allem deswegen, weil ich Lust habe, Menschen Perspektiven zu eröffnen, die sie vielleicht nicht geahnt haben. Wir improvisieren ja alle andauernd in unserem Alltag. Und viele trauen sich nicht zu, das kann ich ja nicht. Mir fällt immer nichts ein, mir fällt immer das Gute erst hinterher ein. Und denen einfach so ein bisschen Standing zu geben, Selbstbewusstsein zu geben, rauszugehen und zu sagen, ja, hier bin ich, so bin ich. Und die Welt kann gut damit zurechtkommen, dass ich so bin.
Pommes. Gute Pommes.
Pommes.
So, die Pommes müssen schön so saftig, knusprig sein.
Ja. Noch was dazu?
Das Tick ist ein Mitmachort, ein Theater, das tief verwurzelt ist im Kiez und ein Teil dessen, was die kulturelle Vielfalt von Berlin-Friedrichshain ausmacht. Auf dem Spielplan stehen neben Impro-Theater auch Konzerte, Open Stages, Comedy ab und zu ein Gastspiel. Der Eintritt ist günstig, mal 8, mal 12 Euro pro Person. Manchmal ist der Eintritt sogar frei.
Ja, und ansonsten dadurch, was die Mitglieder reinbringen und dadurch, dass sie halt auch selber arbeiten, ohne Geld dafür zu bekommen. Dadurch funktioniert das.
Also die Mitglieder helfen auch mit tatsächlich bei Beleuchtung, was ich Technik,
alles,
Tresen.
Alles,
von.
Alles. Alles Mitglieder. Der Einlass beim Theater machen Mitglieder. Die Technik machen, wenn es möglich ist, irgendwie Mitglieder sauber machen, Mitglieder, Reparaturen, alles machen die Mitglieder.
Komm, komm mal, jetzt.
Ja, passen Sie auf, dass Sie nicht in diesen achteckigen Pool stürzen.
Welche Vorlieben haben Sie denn? Ich mag ja Heißluft, Fritteusengerichte.
Und Black, danke.
Ja, das hat mich jetzt schon echt so ein bisschen von Socken gehauen. Ich meine, das sind alles Laienschauspieler hier, oder?
Ja.
Und das war richtig cool.
Ja, finde ich auch.
Das war Impro jetzt. Also die wussten vorher nicht, was auf sie zukommt.
Genau, das ist Impro ohne Netz und doppelten Boden. Keiner weiß was vorher. Wir haben es einfach von Zetteln genommen, die noch übrig waren von der letzten Show. Und die Leute, die hier auf der Bühne stehen, die sind tatsächlich alle Laien. Ganz unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Altersgruppen und haben Bock auf Theater. Die spielen allerdings schon eine ganze Weile zusammen.
Nicht nur das, was gespielt wird, ist oft improvisiert. Auch das Theater selbst hat Werkstattcharakter. Die 30 Gäste sitzen auf Klappstühlen. Leitern und andere Utensilien stehen hinter Vorhängen. Junge Schauspieler testen sich hier aus, wagen das ein oder andere Experiment. Und für den ein oder anderen ist das Tick ein Sprungbrett.
Wenn jemand schon im Deutschen Theater gespielt hat, dann kommt er nicht mehr ins Tick mit 32 Plätzen im Zuschauerraum. Aber gerade am Anfang, und es gibt einige Schauspieler, die man, Schauspielerinnen, die man jetzt kennt, die jetzt irgendwie einen Namen haben, die irgendwann mal hier im Tick bei einer Produktion dabei waren.
Gäst so einen Namen da sagen.
Alexander Scheer hat zum Beispiel hier gespielt, kann ich gerne dir auch ein Foto zeigen an unserer Fotowand.
Und Alexander Scheer machte eine ziemliche Karriere. Zweimal erhielt er den Deutschen Filmpreis, unter anderem für die Hauptrolle in der Filmbiografie Gundermann. Damals stand das Tick schon mal vor dem Aus. Denn es war einst ein hauptamtlich geführtes Theater mit eigenem Ensemble. Aber in den 2000er Jahren stellte der Bezirk die Förderung ein. Das wollten sie nicht akzeptieren im Tick. Ein Kiez ohne Kiez-Theater, nicht vorstellbar.
Dann war noch so ein paar junge Leute, die aus den Schauspielgruppen noch übrig waren, haben gesagt, okay, wir können das jetzt nicht hier einfach so gehen lassen, das Theater. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das ehrenamtlich, ja.
René Tettenborn kam kurz danach zum Tick. Man habe ihn, so sagte er, angesprochen, als er mit Hut und Regenschirm die Straße entlang lief. Offenbar wirkte er wie ein Typ, der im Theater gut aufgehoben ist. Er kam und blieb bis heute. Nicht nur, weil Freundschaften entstanden im Tick, auch, weil er es wichtig fand, dass es dieses Theater für alle gibt, wo jeder mitmachen und das sich jeder leisten kann.
Und dann hatten wir ein Budget von null. Ja. Und ich bin dann sozusagen in diese Wirrungen reingekommen, als halt kein Geld mehr da war und aber auch noch nicht so richtig der Gedanke, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Theater, weil so ein klassisches Ensemble-Theater können wir nicht mehr sein.
Überlebt hat das Tick auch deshalb, weil es neue Räume in der Rigaer Straße fand, zu einem sehr fairen Preis. Der Vermieter ist eine Genossenschaft, ein großes Glück, wodurch die Mieten in der Umgebung explodieren. Träger des TIC war von nun an ein ehrenamtlich geführter Verein. René Tettenborn wurde Vorstandsmitglied und blieb es bis heute.
Alles klar, das Spiel machen wir nochmal neu. Wir tanzen jetzt erst, wir tanzen uns erstmal ein. Also, dann, und los!
Und es begann das, was es bis heute immer noch gibt. Impro-Theater, Comedy, Gameshows. Heute läuft eine solche Gameshow. Die Spielgruppen werden per Stopptanz bestimmt. René wird gleich, wenn die Spielgruppen ausgelost sind, die Show eröffnen.
Die Rolle für mich von Anfang an war, Menschen zusammenzubringen, die was erschaffen wollen. Also auch mit Fehlern und also wir hatten die lustigsten Stücke und es war halt auch einfach ein bunter Haufen, weil hier alle Leute irgendwie reinkommen und sagen, ich möchte was machen und weiß aber noch nicht genau wie. Und dann gucken wir halt, wie wir es hinbekommen zusammen. Und dieser Zusammenhalt und dieses zwischenmenschliche gemeinsam etwas zu erschaffen, das ist, glaube ich, das, was mich bis heute hier hält.
Während René das Theater in die Ehrenamtlichkeit begleitete, machte er beruflich genau das Gegenteil. Mit zwei Mitstreitern gründete er 2011 auf Usedom die Inselwerke, eine zunächst ehrenamtliche Genossenschaft, die Bürgerenergieprojekte voranbringen wollte. Solaranlagen und E-Tankstellen zum Beispiel, die von den Anteilen der Genossen finanziert werden.
Wir haben uns dann irgendwann entschieden, gut, wir gehen jetzt das Risiko ein und gehen in die Hauptamtlichkeit, haben sozusagen erst eine Person in der Administration und in den technischen Bereich eingestellt.
Mittlerweile beschäftigen die Inselwerke knapp 30 Mitarbeiter und treiben mit Genossenschaftsgeld die Energiewende von unten voran.
Und was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und dann gibt es Mitgliederaufrufe, dann versuchen wir Mitglieder zu gewinnen und können über Nachrangdarlehen arbeiten. Und dann gibt es sozusagen da das Projekt, was sonst nicht entstanden wäre, weil nicht das Geld da war.
Aber jetzt steht René erst einmal im Glitzer-Outfit auf der Bühne des TIC. Die Gameshow ist eröffnet. Eigentlich sollte es die Bibliothek im Kasseler Stadtteil Kirchdittmold nicht mehr geben. Rückblick auf das Jahr 2013. Kassel war hoch verschuldet, massive Einsparungen im städtischen Haushalt mussten vorgenommen werden. In Folge sollte die Bibliothek geschlossen werden. Heute treffe ich hier eine Gruppe Menschen, die die Bibliothek seitdem ehrenamtlich betreiben. Uwe Kral ist einer von ihnen.
Dann hat sich eine Initiative gebildet, die hat gesagt, nee, das akzeptieren wir nicht, Bücherei ist wichtig. Es gab einen langen Streit und dann hat irgendwann die Initiative gesagt, gut, dann müssen wir das halt selber machen.
Also gründeten die Kirchdittmolder einen Verein, der die Bibliothek fortan betreibt. Und noch mehr, die Bibliothek wurde zum Anlaufpunkt für alle möglichen Initiativen im Stadtteil, die sich für ein schöneres Umfeld, mehr Lebensqualität und für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen.
Und daraufhin hat sich dann die Stadtteilbibliothek mehr und mehr zu einem kulturellen Zentrum entwickelt.
Also das heißt, als sozusagen wichtiger Akteur vor Ort, Veranstaltungen, Lesungen, was auch immer.
Genau, es gab politische Veranstaltungen, Lesungen, es gab Gruppen, die haben sich da getroffen.
Wie betreibt man ehrenamtlich eine Bibliothek? Also Sie müssen Miete zahlen, Sie müssen Bücher anschaffen, Sie müssen Zeitschriften, Zeitungen anschaffen. Wie machen Sie das?
Genau, es gibt einfach eine Menge Leute, die ihre Qualitäten einbringen und das, was sie halt können, dann hier machen. Es gibt mehrere Leute, die können gut mit Förderanträgen umgehen. Wir haben hier sehr viel in die Renovierung gesteckt. Das haben wir alles neu gemacht. Ich bin Tischler. Ich kann eine Menge Sachen so machen.
Und was haben Sie denn gebaut zum Beispiel?
Och, alles Mögliche. Ich habe die Regale umgebaut. Ich habe die Geländer gebaut. Das hier gebaut. Ich habe die Badeinrichtung gemacht. Ich habe die Theken, die Küche vorne gemacht. Ich weiß es nicht, eine lange Liste.
Aber kriegen Sie Bücher von den Verlagen geschenkt oder wie geht's?
Wir kriegen Bücher geschenkt, wir haben einen Etat für Neuanschaffungen, wir haben Spenden. Dann haben wir natürlich Vereinsbeiträge. Wir sind jetzt etwa 1000 Mitglieder, die halt ihren normalen Vereinsbeitrag leisten.
Muss man Vereinsmitglied sein, um was auszuleihen?
Ja, man braucht einen Büchereiausweis und der kostet im Jahr so und so viel. Ist nicht teuer, aber es läppert sich dann, ne?
Der Verein konnte 2021 neue Räume beziehen, die doppelt so groß sind wie die alten. Als der Umzug anstand, bildeten die Kirchdittmolder eine Menschenkette über mehrere hundert Meter und zogen die Bibliothek an den neuen Standort um. Buch für Buch, Hand in Hand. Die Aktion war erst der Anfang. Plötzlich engagierten sich immer mehr Menschen in Kirchdittmold. Einige legten Blühflächen auf trostlosen Grünflächen an und verschenkten die daraus gewonnenen Wildblumensamen auf Märkten, Festen und in Geschäften. Andere engagierte Bürger riefen einen Feierabendmarkt ins Leben mit regionalen Lebensmitteln, Live-Musik, Kaffee, Bier und Wein. Einen Anteil daran hat auch die Kasseler Universität. Vor anderthalb Jahren eröffnete sie ein Ladenlokal in der Einkaufsstraße im Herzen von Kassel.
Die Universität Kassel hat den Schritt gemacht von unserem Campus hier direkt in die Fußgängerzone in der Kasseler Innenstadt um eine engere Verbindung zur Kasseler Stadtgesellschaft aufzubauen.
Katharina Leinius und Liuba Kuchatschak empfangen mich im SDG Plus Lab. SDG steht für Sustainable Development Goals, also Nachhaltigkeitsziele. Hier soll die Uni mit den Menschen in Kontakt kommen. Es gibt Vorträge und Ausstellungen.
Diese Verknüpfung zwischen Stadt, Universität und den Bürgern ist ein zentraler Bestandteil des Projektes. Und jetzt gerade im letzten Jahr sind wir da aktiv in die Stadt gezogen, in einzelne Stadtteile, haben dort Bürgergruppen gesucht, die zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten wollen und haben mit denen zusammen diese Zukunftsläden aufgebaut und dort sehr viele Veranstaltungen eben durchgeführt.
Zukunftsläden gab es in 4 Stadtteilen. Für 2 Monate wurden Ladenlokale angemietet, unter anderem auch in Kirchdittmold. Dort konnten sich verschiedene Gruppen und Menschen im Ort vernetzen. So geistete die Idee eines Feierabendmarktes schon länger in Kirchdittmold herum. Dass es ihn jetzt tatsächlich gibt, liegt auch am SDG Plus Lab der Uni. Denn es hat die verschiedenen Akteure in den Stadtteilen miteinander vernetzt und Projekte gefördert.
Wir wollen eben Menschen zusammenbringen, die entweder bereits engagiert sind zum Thema Nachhaltigkeit, die Interesse daran haben oder die einfach was verändern wollen bei sich in ihrem direkten Umfeld. Und wir als Uni schaffen den Rahmen, wir unterstützen, wir geben ein bisschen Expertise mit rein in die Prozesse. Dann ist aber auch tatsächlich Aufgabe von den Beteiligten zu schauen, was sie mit den Impulsen machen und wie sie weiterarbeiten, ob sie irgendwann ihr Ziel erreicht haben oder ob sie sich eben zusammenfinden zu neuen Gruppen, zu neuen Netzwerken und weiterarbeiten, was ja in den Zukunftsläden an vielen Punkten auch passiert ist.
Und wenn man das schafft, dann passiert sowas stellenweise, wie es jetzt auch in den Stadtteilen ist, nämlich, dass sich Gruppen finden, die über diese reine Projektzeit hinaus miteinander arbeiten und neue Ideen entwickeln und umsetzen.
Auf nach Wilhelmshöhe, dem flächenmäßig größten Kasseler Stadtteil. Bevorzugte Wohngegend, viel Wald. Wir stehen vor einem leeren Ladenlokal in einer Einkaufspassage am Bahnhof. Hier war im letzten Jahr der Zukunftsladen des SDG Plus Labs für 2 Monate. In dieser Zeit fanden hier fast 100 Veranstaltungen statt. Und es haben sich Netzwerke Ehrenamtlicher gebildet, die den Stadtteil verändern wollen. Entstanden ist daraus unter anderem eine Solarberatung. Klaus Reichenbach ist einer der Wilhelmshöher Solarberater.
Wir haben, ich glaube, fast 400 Leute oder so in der Zeit beraten. Der erste Treff war dann hier und danach geht man natürlich nochmal zu den Leuten nach Hause, weil man muss sich das Gebäude schon anschauen und so weiter. Wir machen denen eine genaue Auslegung mit in der Regel 2 oder 3 Varianten, mit Speicher, ohne Speicher, eine kleine Variante, wenn es nicht so viel Geld kosten soll. Diese Beratung ist völlig unabhängig von Herstellern, von den Geräten oder auch von Installateuren oder so. Und dann können die damit losgehen und sagen, jetzt hole ich mir Angebote, damit das dann gemacht wird.
Das heißt, die haben auch tatsächlich Leute überzeugen können, sich eine Solaranlage zuzulegen, die es vielleicht sonst nicht getan hätten?
Ja, zum Teil zumindest. Also manche kommen an, die wissen schon, dass sie es machen wollen. Es gibt auch andere, die sind sehr zögerlich und sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich was bringt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile in der Liste, also von denen, die es wissen, wo die Rückmeldung dann kommt, sind es über 100, die aufgrund der Beratung eine Solaranlage gemacht haben. Es hört sich nicht viel an, auf der anderen Seite 100 ist schon mal ein Wort. Also wir brauchen eigentlich jedes Dach, was geht irgendwie. So, das ist das Ziel.
100 Solaranlagen, das ist schon eine Menge Strom. Wir gehen vom Bahnhof in die kleinen Straßen und die Atmosphäre wird sehr schnell sehr dörflich. Vor einer Doppelhaushälfte bleiben wir stehen.
Das ist also eine Box in der Größe, hier 1,80 Meter mal 80, 1,50 Meter hoch.
Carsten Peters, der sich in der Kasseler Lastenrad-Initiative engagiert, weist auf ein gepflastertes Fundament.
Die wird hier hingestellt.
Hier kommt die Box für das Wilhelmshöher Lastenrad hin. Ausleiber für alle und zwar kostenfrei.
Es gab diese Kahler Lastenrad-Initiative schon seit einem Jahr. Die hat sich dann immer auch in den Zukunftsläden getroffen. Und dann wurde ein Förderprogramm von der Stadt Kassel aufgelegt. Ein Lastenrad für jeden Stadtteil.
Und die Stadt hat nach dem Beschluss es sozusagen in die Stadtteile reingegeben und hat gesagt, gibt es Initiativen, die es umsetzen wollen. Wir wollen nicht den Standort suchen. Wir wissen nicht, wo es hin soll. Und dann konnten wir von Menschen, von engagierten Menschen aus dem Zukunftsladen zurückgreifen. Carsten und noch ein paar andere. Und so kommt es jetzt so schnell in die Umsetzung.
Sagt Anja Lipschick, die Ortsvorsteherin von Wilhelmshöhe. Dass Wilmshöhe so schnell ein Lastenrad hat, liegt daran, dass so viele mitmachen. Und dass ein privater Grundstücksbesitzer ermöglicht hat, die Lastenradgarage in seiner Einfahrt aufzustellen. Sogar den Stromanschluss sponsert er. Vernetzt hat er sich mit der Lastenrad-Initiative im Zukunftsladen am Bahnhof. Ankunft in Leisnig, Gleis 2. Die Regionalbahn aus Leipzig fährt weiter nach Döbeln. Und vor mir liegt ein majestätisches Bahnhofsgebäude aus der Gründerzeit. Offensichtlich wird daran noch fleißig renoviert. Der Bahnhofsgarten mit Bühne und großer Terrasse liegt unter einer dichten Schneedecke. Es ist Mitte Februar.
Katrin?
Ja,
hallo.
Hallo, hi. Komm rein.
Ganz schön viel Bahnhof für ganz schön wenig Stadt, oder?
Ja, hast du was mit mir? Auch gerade noch auf die Band. Sie waren nicht bei dir im Zug, oder?
Nee.
Nein, die Band war nicht im Zug. Katrin Döhner hofft, dass sie heute überhaupt noch ankommt bei dem Schnee und hofft, dass überhaupt Gäste kommen. Katrin Döhner ist Folk- und Jazzmusikerin. Sie spielt Geige. Mit drei Mitstreitern wollte sie einen Ort schaffen zu Musik machen, einen Ort für Kultur und Konzerte. Sie suchten bundesweit. Maximal 100.000 Euro wollten sie ausgeben. Bei der Summe blieb fast nur der Osten übrig.
Der Bahnhof war nicht wirklich unser Favorit, also war so ein bisschen der Letzte auf der Liste. Da haben wir gedacht, oh, Bahnhof, weiß nicht. Und dann sind wir aber hier ausgestiegen und dann war es wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Und Bahnhof ist ja auch so immer das Erste, was man sieht von dem Ort.
Genau.
Ne?
Also ja, also bevor wir den gekauft haben, gab es viele Zeitungsartikel, Schandfleck, das Tor zur Stadt zerfällt und so. Also und es ist ja tatsächlich so, der Bahnhof, und es ist jetzt auch ein sehr majestätischer Bahnhof, sehr großes Gebäude, in den Gründerzeiten erbaut, also wirklich schöne Architektur. Und es war total verbarrikadiert, alle Fenster waren eingeschmissen, es war gezeichnet von Vandalismus und es war natürlich kein schöner Anblick. Ja, und es ist einfach schön zu sehen, dass der sich jetzt langsam verwandelt, der Bahnhof, und mit Leben füllt.
Heute lässt das Leben auf sich warten. Noch ist weder die Band noch ein Gast da. Aber das mag am Schnee liegen. Aber sonst, erzählt Katrin Döhner, hat sich der einst verlassene Bahnhof in der 8000 Einwohnerstadt Leisnig von einem Lost Place zu einem angesagten Veranstaltungsort verwandelt. Musiker aus der ganzen Welt treten inzwischen hier auf. Dass das alles so aufgeht, war alles andere als abgemacht.
Wir haben uns die Frage natürlich auch vor dem Kauf schon gestellt, wie finden es wohl die Leute hier in Leisnig, wenn da vier Fremde ihren Bahnhof kaufen, und haben dem schon auch mit Skepsis mehr entgegengeblickt. Und das war Gott sei Dank ganz unberechtigt. Also wir sind hier mit so offenen Armen und Herzen empfangen worden. Und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile total gut integriert sind. Es ist so, dass der Bahnhofsgarten, der jetzt hier so verschneit vor uns liegt, im Sommer eigentlich sowas ist wie das Wohnzimmer der Stadt. Also da treffen sich alle da entweder auf ein Käffchen oder jetzt seit diesem Jahr haben wir auch einen Spielplatz. Ja, und es ist wirklich wie so ein Treffpunkt geworden für alle.
Von den Vieren, die den Bahnhof gekauft haben, ist mittlerweile einer abgesprungen. Für drei Menschen ist das in der Tat ganz schön viel Bahnhof hier. Überall Kabeltrommeln, lose Steckdosen, Mörtelheimer. Die Holzdeckenkonstruktion in der großen Wartehalle ist freigelegt.
Da muss man doch ganz schön selbstlos sein, das alles zu machen. Du könntest ja mit deiner Zeit, die du jetzt sozusagen hier verbringst, auch sehr viel Geld verdienen.
Ja, und also ich bin auch nicht dagegen, irgendwie viel Geld zu verdienen. Aber es ist tatsächlich so, wir merken jetzt irgendwie alle, dass die Gesellschaft und dass ja die Welt gerade stark im Wandel ist. Und tatsächlich haben wir ja gesehen, dass Kunst und Kultur vielleicht dort Antworten und Lösungen bieten kann, wo herkömmliche Methoden vielleicht versagen.
Geld einbringen soll er schon, der Bahnhof ist ein Wirtschaftsbetrieb. Für den Kulturbetrieb gibt es den Verein Kulturbahnhof Leisnig. Veranstaltungen finden vorrangig in der Sommersaison statt. Mit einer Crowdfunding-Kampagne werben die Macher dafür, einen Flügel des Bahnhofs winterfest auszubauen, um künftig auch in der kalten Jahreszeit größere Konzerte zu bieten. Irgendwann sollen auch Gästezimmer in den ehemaligen Beamtenwohnungen im Obergeschoss entstehen, aber das dauert noch.
Okay, alles noch so ein bisschen Baustellenbeleuchtung.
Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich unsere größte Herausforderung, ist, dass wir einfach diese Doppelbelastung haben zwischen laufender Kulturbetrieb und aber auch noch viel Baustelle. Und das ist immer eine große Doppelbelastung, einfach das Hin- und Herräumen. Jetzt ist mal wieder Baustelle und dann muss man wieder alles aufräumen und dann ist wieder Veranstaltungsraum. Ja, und dieses Jahr haben wir tatsächlich die zweite Edition von diesem brasilianischen Tanzfestival und da kommt eine der größten Headliners aus Brasilien exklusiv.
Echt?
Die spielen in Deutschland nur in Leisnig. Odo Forró, große brasilianische Tanzband.
Die spielt aber dann im Bahnhofsgarten, in dem sich zu Konzerten schon bis zu 1000 Menschen versammelt haben. Im Mai öffnet der Biergarten und die Konzertsaison geht wieder los. Der syrische Koch, den sie hier eingestellt haben und der aus Berlin hierher aufs sächsische Land gezogen ist, wird wieder Köfte und Burger zubereiten.
Hallo.
Die Musiker sind da. Alina D'Alsenio und Jan Kosik haben sich mit dem Auto durch den Schnee gekämpft. Nicht mehr lange bis zum Konzertbeginn. Zwei Gäste sind schon gekommen. Ein kleiner Holzofen bullert Hitze in den kleinen Raum. Es ist der ehemalige Warteraum erster Klasse. Eine kleine Bar, Zapfhahn, Kaffeemaschine. Es gibt auch wesentlich größere Räume, aber die würde man heute gar nicht beheizt bekommen. Alina und Jan spielen sich warm. Der Kontrabass von Alina muss erstmal auf Raumtemperatur kommen. Das Konzert geht los. Mittlerweile sind ein halbes Dutzend Gäste gekommen. Aus Leisnig, aber auch aus der Umgebung von Leipzig.
Also was wir wahrnehmen, ist, dass wir Mut machen. Also dass Menschen hier sind und erleben, was wir hier so machen und dann selber auf einmal viele Ideen bekommen, was sie denn selber so tun können. Und weil das einfach so verrückt ist, was wir hier machen und auch die Konstellation so verrückt ist. Also dass wir hier einfach als vier Kulturschaffende, mittlerweile sind wir zu dritt, einfach dieses Riesenprojekt betreiben und machen und erfolgreich sind damit. Und oft ist so der erste Satz, wow, seid ihr mutig. Und ja, bestimmt gehört da auch eine Portion Mut dazu. Aber es zeigt irgendwo auch, dass auch ganz normale Menschen einfach viel mehr tun können, als wir alle denken. Wir haben alle so viel mehr Macht, als wir alle denken.
Während des Konzerts findet sich noch ein älterer Herr ein und wird von den Musikern persönlich begrüßt.
Sind Sie gut angekommen? War es okay? War die Fahrt okay?
Bin ich gefahren. Ich brauchte nur ein paar Schritte zu gehen.
Okay. Das ist gut. Das beruhigt mich.
Ungefähr 20 Stufen über dem Bahnhof.
Ach so, okay. Das ist gut. Das beruhigt mich.
Zwanzig Jahre stand der Bahnhof leer. Jetzt erwacht er zu neuem Leben.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны.
Wir werden auch immer noch als verrückt erklärt. Also, ja, also oft heißt es ja die positiv Verrückten vom Bahnhof. Oder, also ja, natürlich sieht es von außen sehr verrückt aus und ist irgendwie ein verrücktes Projekt. Aber ich glaube, die Welt braucht mehr verrückte Menschen.
Machen statt meckern. Was passiert, wenn alle mit anpacken? Das ist das diesjährige Denkfabrik-Thema von Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal hat dieses Thema aufgegriffen. In der letzten knappen Stunde haben sie Menschen kennengelernt, die eine Bibliothek vor der Schließung bewahrt, ein Theater gerettet und eine Bahnhofsruine in ein Kulturzentrum verwandelt haben. Und sie haben Ehrenamtliche kennengelernt, die Senioren digitale Kompetenzen vermitteln und damit vor Einsamkeit bewahren. Und solche, die zusammen mit ihren Hunden Leben retten. Ich finde, ohne dieses Engagement wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer. Ehrenamt, wenn Menschen machen statt meckern. Das war das Wochenendjournal im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Thilo Schmidt.